Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese zu Beginn den Predigttext, beziehungsweise den Text, den wir einfach der Predigt voranstellen wollen. Ich werde heute etwas thematisch durch die Bibel gehen. Johannes, 1. Johannes 5, 1 bis 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wir haben in der letzten Predigt zum ersten Teil des Vaterunsers von unserem unerhörten Privileg gehört, dass wir durch das Werk Jesu Christi zu Gott treten dürfen als seine Kinder. Wir dürfen Gott wie Jesus Christus selbst Vater nennen. Wir haben gehört, was das für ein unschätzbar großes Gnadengeschenk ist. Aber wenn wir jetzt diese Verse hören, dann scheint der Apostel Johannes ja hier noch einen draufzusetzen. Worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Gott als seine Kinder bitten zu dürfen, das ist die eine Sache. Aber dass er definitiv uns erhören wird, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Und darum ist es natürlich ganz wichtig, hier auch genau auf den Kontext dieser Worte zu hören und sie zu beachten. Johannes redet von einem Gebet nach Gottes Willen. Wir können, ja, wir sollen freimütig um alles bitten, was wir wollen. Nach Gottes Willen. Und in der Lesung heute, da haben wir das so ähnlich gehört, hat Jesus seine Jünger gelehrt und hat sie ermutigt, bittet dem Vater um alles, was ihr wollt. Und er sagte, in meinem Namen. Das ist genau das, was er hier mit nach Gottes Willen ausdrückt. Und das letzte Mal hatten wir gehört, dass auch im Vaterunser Jesus gleich am Anfang deutlich macht, dass all unsere Bitten durch diese ersten Bitten des Vaterunsers geprägt sein müssen, ja, nach Gottes Heiligkeit und nach seinem Reich, dass sie damit in Verbindung stehen müssen. Und heute in der Predigt wollen wir uns das nochmal genauer anschauen, was das konkret bedeutet. Das Thema ist also, was ist ein Gebet nach Gottes Willen? Was ist ein Gebet nach Gottes Willen? Wir könnten auch fragen, was ist ein Gebet nach Gottes Reich oder nach Gottes Herrlichkeit oder nach Gottes Herrschaft? Nun, jetzt könnte man denken, dass es bei dieser Frage hauptsächlich um den Inhalt unserer Bitten geht. Um was konkret dürfen wir jetzt bitten? Aber die Bibel macht deutlich, dass es nicht nur um den Inhalt der Bitten geht, sondern dass es auch um den Beter selbst geht. Nicht nur der Inhalt unserer Gebete muss Gottes Willen entsprechen, sondern auch die Gesinnung des Beters muss nach Gottes Willen sein. Darum beginne ich heute mit diesem Punkt, die Gesinnung des Beters. Die Gesinnung des Beters wird zuallererst davon bestimmt, ob er überhaupt Gott kennt, ob er mit Gott verbunden ist. Wir könnten das bezeichnen als unsere geistliche Verfassung. Ja, das ist die Gesinnung des Beters, der erste Unterpunkt, unsere geistliche Verfassung. Wenn man die Stellen im Johannesevangelium, wo wir eine heute gehört haben in der Lesung, oder auch im ersten Johannesbrief liest, wo uns der Apostel Johannes diese schier grenzenlosen Verheißungen über das Gebet gibt, wenn man da ein bisschen den Kontext beachtet, da wird man Folgendes feststellen, vor diesen unerhörten Gebetsverheißungen, da stehen jeweils drei Dinge, man könnte vielleicht sogar sagen drei Bedingungen. Das erste ist, ob man Christus liebt, ob man an ihn glaubt. Das zweite, ob man sein Wort tut, ja, aus dieser Liebe heraus oder als Zeichen dieser Liebe. Und das dritte, ob man dadurch Christus und den Vater kennt und liebt. Wir könnten das zusammenfassen, ob man ein Kind Gottes ist. Ich erwähne nochmal zwei Stellen aus Johannes 14, Vers 21. Das ist ganz eng zusammengefasst. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, ja, das ist dieses Tun, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ja, wir kennen ihn dann. Oder auch kurz vor diesem Text, den ich am Anfang der Predigt gelesen habe, 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, den, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Und daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Ja, es geht um die Liebe zu Gott und dass wir Kinder Gottes sind und dass wir seine Gebote deshalb halten. Es geht darum, ob man ein Kind Gottes ist. Das ist die Basis. Es geht um unsere geistliche Verfassung. Ja, wird man vom Heiligen Geist geleitet? Glaubt und folgt man dem Sohn Gottes? Ist man ein Kind Gottes? Paulus schreibt an die Korinther, 2. Korinther 5, Vers 21, der ohne jede Sünde war, Christus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm, also ja, wir müssen mit ihm verbunden sein, durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also wenn wir mit Christus verbunden sind im Glauben, dann haben wir die Gerechtigkeit von Christus bekommen und können überhaupt vor Gott bestehen. Wir können vor Gott treten. Und dann schreibt Jakobus, des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also, haben wir diese Verbindung mit Gott? Und wenn ja, dann haben wir die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott treten dürfen und mit der wir Gott voller Vertrauen auch anbeten und bitten dürfen. Das heißt also, unsere geistliche Verfassung hat etwas damit zu tun, ob unsere Gebete nach Gottes Willen sind. Und damit letztendlich, ob unsere Gebete effektiv sind. Ja, das gerechte Gebet vermag viel. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Unsere geistliche Verfassung. Nun, fehlende geistliche Gesinnung führt im Kontrast dagegen zu uneffektiven Gebeten. Man könnte es kürzer sagen, Sünde verhindert Gebete. Und das Erste, was die Bibel uns dann deutlich macht, ist natürlich, dass wir unsere eigene Schuld vor Gott bekennen müssen. Psalm 66, Vers 18, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Also ich muss meine Sünde bekennen, ich muss von meiner Sünde lassen, damit mein Gebet Wirkung hat. Gibt es noch viele weitere Stellen. Aber eine weitere wichtige Sache ist auch, dass ich die Schuld anderer an mir vergebe. Wenn sich andere an mir versündigt haben, dann soll ich ihnen vergeben. Markus 11, Vers 25. Da sagt Jesus, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen vergebt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Ein unbarmherziger Geist, eine unbarmherzige Gesinnung verhindert unsere Gebete, macht unsere Gebete uneffektiv. Eine weitere Sache, die schließt sich direkt an. Auch wir müssen natürlich um Vergebung bitten bei anderen, wo wir uns versündigt haben, denen wir Schuld zugefügt haben. Matthäus 5, Vers 23, da sagt Jesus in der Bergpredigt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Also die Opfer, die waren natürlich verbunden mit Gebet. Wenn man opferte, dann betete man zu Gott. Und Jesus sagt hier mit diesen Worten, dass eine opfernde, eine betende Person, welche zuvor sich an einer anderen Person versündigt hat, dass sie das in Ordnung bringen soll, ins Reine bringen soll. Das heißt, erst soll man sich mit dieser Person versöhnen, erst muss der Streit ausgeräumt werden und dann kann man sein Opfer, sein Gebet zu Gott bringen. Eine vierte wichtige Sache ist, die Bibel extra benennt, Probleme und Streit in der Familie oder in der Ehe konkreter noch. Auch das kann unsere Gebete verhindern, uneffektiv machen. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also ihr sollt in Eintracht miteinander leben, in der Familie verallgemeinert, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Noch eine fünfte Sache, die die Bibel erwähnt. Man darf selber seine Ohren nicht vor Bitten und Not verschließen. Sprüche 21, 13. Wer sein Ohr verstopft vor den Schreien des Armen, der wird auch keine Antwort erhalten, wenn er ruft. Also wir beten zu Gott in unseren Nöten und wir hoffen, dass Gott uns erhört, dass Gott uns hilft. Aber genauso sollen wir selbst auch die erhören und denen helfen, die in ihrer Not uns um Hilfe bitten. Wir sollen selbst bereit sein zu helfen. Das macht unser Gebet effektiv. Unser Gebet wird Gottes Willen widerspiegeln. Zusammengefasst, wenn der Geist uns selbst lehrt und leitet und wenn Schuld und Sünde vergeben sind. Könnt es kurz zusammenfassen? Erst bekennen und dann bitten. Erst bekennen und dann bitten. Jesaja schrieb an das Volk Israel, dass sich wunderte, warum hört uns Gott nicht mehr? Gott ist doch unser Gott. Wir sind das erwählte Volk. Warum hört er unsere Bitten nicht mehr? Warum sind wir in diese Misere, in diese Not geraten? Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht zu hart, sodass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Also wir sehen, unsere geistliche Verfassung ist entscheidend für unser Gebet und ob unser Gebet nach Gottes Willen ist. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Gesinnung des Beters oder bei der Gesinnung des Beters ist seine Motivation. Die Motivation hinter unseren Gebeten bestimmt, ob unsere Gebete selbst nach Gottes Willen sind. Das ist ganz wichtig. Jesus macht das wiederum gleich in den ersten Bitten des Vaterunsers deutlich. Wir haben das letzte Mal gehört. Da wird unsere Motivation ja beschrieben. Wie sollte sie sein? Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gottes Heiligkeit, Gottes Herrschaft, das muss unsere Motivation sein. Mit anderen Worten, wir müssen göttlich motiviert sein. Und wir müssen uns deshalb hinterfragen, geschieht mein Gebet zur Ehre Gottes? Wollen wir auch mit unserem Gebet und mit unserer Bitte Gott verherrlichen? Wir denken vielleicht, das passt doch nicht zusammen. Ich gehe doch zu Gott und bitte etwas für mich. Und dennoch müssen wir fragen, nein, ist das, was ich für mich bete, eine Sache, die letztendlich wieder Gott verherrlicht? Wir müssen unsere Gebete hinterfragen. Trägt diese oder jene Sache wirklich dazu bei, um die ich bitte, dass das Reich Gottes in dieser Welt wächst, dass Gottes Name geheiligt wird? Also ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir könnten bitten, eine sehr fromme Bitte, Herr, schenk doch, dass unsere Gemeinde hier wächst. Heute sind viele im Urlaub, da wird es uns deutlich, wir sind wenig. Herr, schenk, dass unsere Gemeinde wächst. Rosi hat heute Verstärkung mitgebracht, das ist schön. Aber wir könnten das natürlich mit der Motivation beten. Also ich fühle mich irgendwie unwohl, die kleine Gemeinde, es ist langweilig. Außerdem, wie gucken die anderen auf uns? Und es würde doch viel besser sein und ich würde mich besser fühlen und so weiter. Herr, schenk doch, dass die Gemeinde wächst. Oder ich habe wirklich die Motivation, Herr, schenk, dass hier in Osnabrück und Umgebung Menschen dich kennen. Dass wir als dein Werkzeug dienen, dass hier deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit verkündet werden kann. Dass mehr Menschen dich kennen. Also es ist die gleiche Bitte. Herr, schenk, dass deine Gemeinde wächst. Aber die Frage ist, wie ist unsere Motivation? Und so ist es bei allen anderen Bitten auch. Jakobus schreibt, 4 Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Also er kritisiert nicht das, was sie bitten, sondern die Absicht, in der sie bitten. Und ich denke, unsere Gebete sind leider oft durch Ich-Bezogenheit geprägt. Ja, wir suchen unseren Vorteil anstatt die Ehre Gottes und den Vorteil, die Hilfe für unseren Nächsten. Wir können da auch die frommsten Dinge bitten. Wenn wir sie mit einer falschen Motivation bitten, dann ist es Sünde, dann ist es Heuchelei. Und noch ein dritter Punkt ist in Bezug auf unsere Gesinnung nach Gottes Willen, ja, die Gesinnung des Beters wichtig, nämlich die Frage nach unserer Mitarbeit oder Zusammenarbeit. Was meine ich damit? Wir selbst müssen willig sein, Gott zu dienen. Das heißt, wir selbst müssen willig sein, dort irgendwo auch mitzuwirken, mitzudienen für die Dinge, um die wir Gott bitten. Gott möchte uns gebrauchen, um seinen Heilsplan auszuführen und sein Reich wachsen zu lassen. Und deshalb muss ich dieses Reich auch mitbauen, wenn ich darum bitte, dass es kommen soll. Vieles, worum wir manchmal bitten, das können wir tatsächlich selber tun. Oder vieles, worum wir bitten, da möchte Gott uns selber dazu gebrauchen. Ein schönes Beispiel finden wir bei Jesus und seinen Jüngern. Jesus lehrt seine Jünger, Matthäus 9, 37. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also Jesus beauftragt die Jünger, er lehrt sie, eine spezielle Bitte, bittet den Herrn, bittet Gott, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Nun, ich denke, die Jünger folgten Jesus, sie haben diese Bitte gebeten, ja, sie haben Gott, Herr, schenke doch Arbeiter in deine Ernte. Und dann ein Kapitel, also direkt ein Vers, im nächsten Kapitel weiter, stellen sie dann fest, dass sie selbst die Werkzeuge sind, die Gott gebrauchen will. Da steht dann nämlich im nächsten Absatz, da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Diese 12 sandte Jesus aus. Und so ist es, ich denke, bei allen anderen Dingen auch. Zum Beispiel, wenn ich darum bitte, dass unsere Gemeinde wächst, bin ich dann auch tatsächlich selbst bereit, einzuladen, auf Menschen zuzugehen. Oder wenn ich bitte, dass mein Verlangen nach Gottes Wort wächst, dass ich gerne Gottes Wort lese und da auch drin wachse und daraus lernen kann, ja, bin ich denn tatsächlich bereit, dann auch mal mit den Lesenden anzufangen? Oder wenn ich darum bitte, dass ich diese oder jene Beziehung in meinem Leben verbessert, bin ich selbst bereit, die Person, mit der ich ein Problem habe, anzusprechen, vielleicht um Vergebung zu bitten? Als ich in Amerika war, da habe ich mal einen schönen Film gesehen, einen christlichen Film. Es ging über einen Missionar zu der Erweckungszeit, der ist immer mit dem Pferd durch die Kante gereist und hat den Leuten das Evangelium verkündet und der hat wirklich einen guten Dienst. Und der lebte in der Abhängigkeit Gottes und wenn er betete, dann meistens erfüllte Gott diese Bitten. Der war dafür schon bekannt. Und eines Tages ritt er wieder durch die Wildnis und traf dann eine Familie. Und die waren da ganz ernüchtert und erschüttert, denn Folgendes war passiert, ihr Pferd ist da auf der Reise gestorben. Und ja, kannst du helfen und kannst du für uns beten? Und Chevy kniete sich nieder und sagt, ja, lass uns beten. Und als er gerade so angefangen wollte mit beten, stand er wieder auf und sagte, ja, eigentlich ist die Bitte ja schon erfüllt. Manche Bitten muss man gar nicht bitten. Und hat er ihnen sein eigenes Pferd gegeben. Sie konnten weiterreisen und er ist eben zu Fuß weitergegangen. Und ich fand das so schön, wie dieser Mann des Gebets, der alles vom Gebet erwartet, wie er dann feststellt, ja, also Gott nutzt mich selbst und manche Bitten sind schon erfüllt, bevor man ihn darum bittet. Ich fasse das nochmal zusammen, diesen ersten großen Punkt, die Gesinnung des Beters nach Gottes Willen. Das erste war unsere geistliche Verfassung. Sind wir mit Gott in Christus und durch den Geist verbunden? Haben wir und bringen wir unsere Schuld vor Gott und unseren Mitmenschen ins Reine? Wie sieht unsere eigene geistliche Verfassung aus? Und das zweite war unsere Motivation. Ist Gottes Ehre, ist seine Heiligkeit, seine Herrschaft, sein Reich unsere Motivation? Geht es uns letztendlich um Gott oder um uns? Und das dritte war die Zusammenarbeit. Ja, sind wir wirklich willens, Gott als seine Werkzeuge zu dienen? Man könnte noch ein Stück weiter fragen. Wollen wir wirklich das? Erstreben wir wirklich das? Ist es uns wirklich ein Verlangen, worum wir bitten? Ja, ich kann ständig so die Standard bitten, ich bitte dich für die Weltevangelisation und für die Missionare und dass die Gemeinde wächst und dass es meinen Freunden gut geht und so weiter und so weiter. Weil man macht das so und das habe ich gemacht und dann ist es auch gut. Aber will ich das wirklich? Und das wird natürlich auch deutlich, wie ich lebe, wie ich die Sachen selber versuche zu unterstützen. Wie ich selber versuche, Gottes Reich mitzubauen. Kommen wir nun zum zweiten und letzten Hauptpunkt der Predigt. Dieser Punkt wird viel kürzer, weil er dann ein Stück weit in der nächsten Predigt weiter behandelt wird, wenn wir den zweiten Teil des Vaterunsers betrachten werden. Der zweite Punkt ist der Inhalt unserer Bitten. Wie können wir wissen, ob der Inhalt unserer Bitten nach Gottes Willen ist? Ob er mit Gottes Willen in einer Linie steht? Und die Antwort darauf ist erstmal ganz einfach. Autoritativ ist, wie in allen Bereichen, allein die Bibel. In der Bibel gibt uns Gott oder offenbart uns Gott seinen Willen. Und wir können das zusammenfassen. Ein Gebet nach Gottes Willen ist biblisches Gebet. Ein Gebet nach Gottes Willen, kurz, ist biblisches Gebet. Und die Bibel offenbart uns Gottes Willen, so können wir das vielleicht sehen, in zwei grundsätzlichen Methoden. Die erste Methode ist, dass er Aspekte seines Willens ausdrücklich benennt. Ja, ganz konkret. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus, bittet um Arbeiter in der Ernte. Ganz konkrete Bitte. Und andere Sachen, andere Aspekte des Willens Gottes erkennen wir durch gewisse Prinzipien, die er uns in seinem Wort, durch die Geschichten, die wir in seinem Wort lesen, lehrt. Und diese Prinzipien sollen wir dann ebenfalls auf unsere aktuelle Situation anwenden. Ja, das wäre jetzt in dem Beispiel vielleicht, dass wir dann weiterlesen, wie sendet Jesus seine Jünger aus, was erleben die und was können wir in dieser Geschichte für Prinzipien und für Dinge erkennen, die auch wir brauchen und um die wir Gott bitten können. Also biblisches Gebet benutzt die Bitten und die Prinzipien der Bibel. Es ist sogar so, wenn wir in die Bibel schauen und uns dort die Gebete angucken, die direkt in der Bibel drinstehen, und da stehen viele, viele Gebete, da können wir viel lernen. Wenn wir diese Gebete uns anschauen, dann sehen wir, dass die Bibel selbst zitiert wird. Dass man sich konkret auf gewisse Bibelworte bezieht und beruft. Und ein wunderbares Beispiel ist ein Gebet, was die Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem in Apostelgeschichte 4 betet. Petrus und Johannes haben das Evangelium verkündet, sie wurden vom Hohen Rat festgesetzt, gefangen genommen, dann wurden sie geschlagen und dann wurde ihnen verboten, das Evangelium von Jesus weiter zu verkünden und dann wurden sie freigelassen. Mit diesem ganz straffen Verbot. Und dann lesen wir, Apostelgeschichte 4, Vers 23, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Und als sie, also die Gemeinde, es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Jetzt kommt das Gebet. Herr, du bist der Gott, der uns den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Also, zuerst preisen sie hier die Souveränität Gottes. Das ist eine biblische Wahrheit, ein biblisches Prinzip. Das ist ganz interessant. Zuerst preisen sie die Souveränität Gottes. Und dann, als nächstes, zitieren sie ganz konkret einen Vers aus Psalm 2. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, und jetzt kommt das Zitat, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und in diesem Vers im Psalm 2, da wird die Rebellion gegen Gottes Souveränität, gegen Gottes Herrschaft angeklagt. Und nun wenden die Christen diese Erkenntnis und diesen Vers auf ihre Situation an. Vers 27, ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Also nun waren es Pilatus, Herodes und die Heiden und das Volk, welche sich gegen Jesus, gegen den Sohn des souveränen Gottes wendeten. Aber, und Sie erkennen jetzt darin, wir sind hier in Not und Bedrängnis. Jesus wurde verfolgt, aber durch die Bibel haben wir erkannt, die tun alle nur das, was Gott in seinem Ratschluss sowieso schon beschlossen hat. Scheinbar sind sie Feinde, aber in Wahrheit sind sie Gottes Diener, auch wenn sie es selbst nicht wissen. Und diese Erkenntnis, dieses Gotteswort und diese biblischen Prinzipien, die werden jetzt die Grundlage für ihre freimütige Bitte an Gott. Das war jetzt die Grundlage. Und jetzt kommt die Bitte. Und jetzt, Herr, siehe ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und diese Bitte hat Gott erhört. Wir lesen direkt im nächsten Vers. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also sie haben die Prinzipien und konkrete Worte der Bibel in ihrem Gebet angesprochen, angewandt, in ihre Situation, verwendet, und sie haben es dann zur Grundlage ihrer Bitte zu Gott gemacht. Und zuletzt möchte ich uns noch ein Beispiel von Georg Müller vorlesen. Viele kennen ihn ja vielleicht, Georg Müller, der Waisenhausvater aus Bristol. Er war der Mann des Gebets, er hatte also nichts, er ließ sich kein Geld geben, er hat nie Leute um Geld oder um Essen oder um irgendwas gefragt, um diese Hunderte von Kindern auch später zu versorgen, sondern er hat einfach Gott gefragt. Und er hat dann einen ganz interessanten Fortschritt gemacht in seinem Gebetsleben, und ich möchte uns damit ermutigen und herausfordern, dass wir es auch so tun. Auf Grundlage auch dieses Gebets, was wir hier von der Urgemeinde gehört haben. Dieses Buch schreibt der Verfasser: In diesem Frühling in Nailsworth begann er mit einer Praxis, die er während seines ganzen Lebens nicht mehr aufgab, der Georg Müller. Bis zu dieser Zeit hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, am Morgen unmittelbar nach dem Anziehen mit dem Beten zu beginnen. Also dieser Mann, der betete jeden Morgen mehrere Stunden, am Nachmittag noch mal ein paar Stunden, nachts noch mal ein paar Stunden, und trotzdem hatte der 700 oder mehr Kinder versorgt. War ein außergewöhnlicher Mann. Aber dennoch, diese Erkenntnis, die er hat, ist ganz wichtig. Also morgen unmittelbar nach dem Anziehen mit dem Beten hat er mit dem Gebet begonnen. Aber während er in Nailsworth war, gelangte er zu der Ansicht, dass das Wichtigste war, sich zuerst auf das Bibellesen zu konzentrieren und über den Text nachzudenken. Und jetzt schreibt Georg Müller selbst: Damit mein Herz so getröstet, ermutigt, gewarnt, ermahnt, gelehrt würde, und dass durch das Wort Gottes und während des Nachdenkens darüber mein Herz in eine erfahrbare Gemeinschaft mit dem Herrn kommt. Das Erste, was ich tat, früh am Morgen, nachdem ich den Herrn mit einigen wenigen Worten gebeten hatte, seinen Segen auf sein kostbares Wort zu legen, war, mit dem Nachsinnen über das Wort Gottes zu beginnen. Jeden Vers sozusagen zu untersuchen, um einen Segen daraus zu bekommen. Nicht, weil ich darüber predigen wollte, worüber ich gerade nachgedacht hatte, sondern um Nahrung für meine eigene Seele zu bekommen. Das Ergebnis, das ich dabei fast ständig fand, war, dass meine Seele nach wenigen Minuten zum Sündenbekenntnis geführt wurde oder zum Danken oder zur Fürbitte oder zur Bitte. Sodass ich, obwohl ich mich sozusagen nicht dem Gebet hingegeben habe, sondern dem Nachdenken, dies doch fast unmittelbar ins Gebet führte. Der Unterschied zwischen meiner früheren Praxis und meiner jetzigen ist dieser. Früher fing ich nach dem Aufstehen so schnell wie möglich an zu beten und verbrachte meine ganze Zeit vor dem Frühstück oder wenigstens fast die ganze im Gebet. Aber was kam dabei heraus? Manchmal verbrachte ich eine Viertelstunde oder eine halbe oder selbst eine ganze auf meinen Knien, bevor ich fühlte, dass ich Trost, Ermutigung, Demütigung meiner Seele und so weiter fand. Oft litt ich darunter, dass meine Gedanken während der ersten 10 bis 15 Minuten abschweiften, manchmal selbst eine halbe Stunde lang. Erst danach begann ich wirklich zu beten. Heute leide ich fast nie mehr in dieser Weise, denn wenn mein Herz durch die Wahrheit ernährt, in erfahrbare Gemeinschaft mit dem Herrn gebracht wird, spreche ich zu meinem Vater und zu meinem Freund, scheußlich wie ich bin und unwürdig, über die Dinge, die er in seinem kostbaren Wort für mich bereitet hat. Ich bin jetzt oft darüber erstaunt, dass ich das nicht schon längst erkannt habe. Dazu möchte ich uns auch ermutigen und auffordern, dass wir unsere Bitten auf den Text, den wir in unserer Andacht, in unserer Bibellese studiert haben, dass wir unsere Bitten darauf beziehen, dass wir uns das zur Gewohnheit machen, ja, dass wir uns durch Gottes Wort selbst in das Gebet leiten lassen und dass wir uns daran üben, dass wir tatsächlich Gottes Wort ernst nehmen und in unserer Situation anwenden. Der offenbarte Wille Gottes in seinem Wort muss für uns die Grundlage unserer Gebete zu Gott werden. Und wenn wir sein Wort in unsere Gebete integrieren, wenn wir sein Wort wirklich erwähnen, uns darauf berufen, dann können wir tatsächlich freimütig und bis ins Detail Gott um alles bitten, was wir wollen, was wir bedürfen. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.